Warum bekommt Amerika das Coronavirus einfach nicht in den Griff? Was macht der Trump dagegen? Und hat schon mal je ein amtierender Präsident gegeben, der so schlechte Umfragewerte so noch vor der Wahl gehabt? Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Entscheidung 2020 im TA-Media-Podcast zu den Wahlen in den USA. Mein Name ist Philipp Loser, ich schwätze mit Alan Cassidy in Washington. Alan, in der Schweiz zieht es jetzt auch wieder ein bisschen an. Wir haben eben eine Maskenpflicht beschlossen bekommen im ÖV, aber ist wahrscheinlich gleich nicht ganz auf dem gleichen Level mit dem, was du erlebst. Wie geht es dir in Washington?
In Washington ist die Lage ein bisschen besser, als sie vor ein paar Monaten war. Es hat sich auch hier recht umgekehrt. Die Gegenden, die zuerst ganz viele Infektionen hatten an der Ostküste, wie Washington, sind jetzt ein bisschen besser dran. Aber die Situation im Land insgesamt ist wirklich schlecht. Also man hat in 35 von 50 Staaten steigen neue Infektionen. Es sind explosionsartige Anstiege, vor allem im Süden und im Westen vom Land. Und man ist jetzt an einem Punkt, wo es so viele neue Infektionen gibt, wie noch nie seit dem Anfang der Pandemie.
Die ganze Situation ist jetzt auch umgekehrt. Jetzt ist nicht mehr Amerika, wo der Europäer die Einreise verweigert. Jetzt ist die EU, wo auch die Schweiz, zusammen mit der Schweiz, wo viele Grenzen öffnet, aber nicht für Amerika. Du bist jetzt einfach quasi, du sitzt fest, oder?
Weiterhin, ja. Aber ehrlich gesagt, es ist ein bisschen verständlich, oder, der Entscheid. Also ich glaube, jeder, der die Zahlen anschaut, versteht wahrscheinlich, warum Amerikaner derzeit nie gefragt sind. Und auch Leute, die einfach hier wohnen. Ja, es ist einfach wirklich nicht im Griff. Alles andere als im Griff. Es breitet sich extrem aus. Und ich glaube, ich würde genauso handeln als EU-Kommission.
Kommen wir los, als Anthony Fauci zu dem Ganzen sagt. Ihn haben wir schon länger nicht gehört. Er spielt jetzt wieder ein bisschen aktivere Rolle.
We are now having 40,000+ new cases a day. I would not be surprised if we go up to 100,000 a day, if this does not turn around. And so I am very concerned.
40,000 neue Fälle pro Tag, wahnsinnige Zahl. Bald könnten sogar 100,000 Fälle sein. Er ist recht besorgt. Also erstens, 100,000, ist das realistisch? Und warum ist die Zahl so gigantisch gross?
Es ist schon realistisch. Ja, wenn man schaut, vor zwei Wochen sind es noch etwa 20,000 Neuinfektionen pro Tag. Jetzt sind wir bei 40,000, also eine Verdopplung. Und man wissen ja inzwischen alle als Hobby-Immunologen, wie das funktioniert. Also es ist, glaube ich, sehr realistisch, vor allem, weil man es einfach nicht in den Griff kriegt. Und es ist so, dass es regional wirklich nicht ganz überall gleich ist, aber was der Fauci auch gesagt hat, dort vor dem Senat ist das gewesen, dass es halt, man kann sich auch nicht einfach darauf verlassen, dass in einer Gegend gut ist und in der anderen nicht, weil eben die Mobilität immer noch sehr gross ist. Die Leute fliegen um, man hat sich auch diskutiert, wie schlimm es ehrlich gesagt auf dem Flug ist und auf einem Flughafen. Es gibt eine grosse, gerade in Sommerferien verbreitet das überall, oder? Also die Staatsgrenzen, die Bundesstaatsgrenzen sind natürlich total fiktiv.
Und was jetzt wirklich auffällt, ist, dass es so einen Unterschied gibt zwischen rot regiert, also von Republikanern regierten Staaten, und blau regiert, also von Demokraten regierten Staaten. Die Kurven sind total gegensätzlich eigentlich, oder?
Genau, zuerst ist wirklich die Pandemie mehr dort in den Küstengebieten und in den Gegenden, wo vor allem Städte, also urban, städtisch prägt sind, das eben New York, der ganze Nordosten und auch Kalifornien. Und jetzt hat sich das ein bisschen gekehrt. Und man muss schon sagen, es ist nicht ganz so einfach. Oder Kalifornien ist ein sehr demokratisch regierter Staat, der am Anfang sehr betroffen war, der wieder nicht mehr, jetzt schon. Aber jetzt, was man schon am klarsten sieht, ist, dass besonders republikanisch regierte Staaten wie Texas, Florida, die haben sich nicht gehalten an die Kriterien von der Gesundheitsbehörde CDC, die halt nur Empfehlungen gewesen sind, ab wenn man was soll, wie schnell öffnen. Die haben alles sehr schnell geöffnet, vor allem Texas, Bars, Restaurants, Shopping-Malls, viel zu schnell. Und sie sind vor allem junge Leute, man sieht das jetzt in den Zahlen, die sich dort angesteckt haben.
Und ja, jeder war so Schweiz und Europa, das ist bizarr.
Also wahrscheinlich, die Schweiz ist ja auch wirklich sehr schnell sehr weit gegangen. Aber ja, was der grosse Unterschied, oder? Ich höre das jetzt oft, wenn ich auch mit der Schweiz rede. Der grosse Unterschied ist, in der Schweiz hat man die Bestände ja quasi auf Null gehabt, oder? Man hat eigentlich keine Neuinfektionen mehr gehabt. Hier war es nie unter Kontrolle gewesen, nie. Zu keinem Zeitpunkt. Und jetzt, wo das halt ja, wieder öffnet, wird es einfach noch schlimmer.
Du hast jetzt vor allem die Öffnungen von den verschiedenen eben so Bars und Shopping-Malls angesprochen. Es hat vor wenigen Wochen einen riesigen Protest gegeben in über 2000 Städten in Amerika. Kann man schon abschätzen, was die Proteste für eine Rolle gespielt haben, spielen bei der Verbreitung des Virus?
Ja, die Daten sind eben nicht ganz klar zu dem. Also es war wirklich die grosse Angst gewesen und glaube auch begründete Angst, dass die Ausbreitung dort wird zunehmen wird, wo es Proteste gibt. Jetzt, wenn man zum Beispiel schaut, in Washington oder auch in New York, wo es sehr viele Proteste gibt, übrigens immer noch, einfach nicht mehr ganz so gross, aber sie sind immer noch da, dort hat man rückläufige Infektionszahlen. Hingegen im Süden und im Westen gibt es Gegenden, wo jetzt eben stark Anstieg verzeichnet wird, wo man schon sein kann, dass das mitverantwortlich ist. Das Problem ist einfach, man weiß es nicht. Es gibt so viele Fälle, dass eine Rückverfolgung nicht möglich ist. Man weiß nicht, ist das jetzt in einer Bar passiert, an einem Strand, an einem Protest, an einem Gottesdienst, irgendwie in einer Megakille oder eben in einer Shopping. Es ist einfach nicht möglich. Man hat eigentlich keine Kontrolle mehr darüber, auch über den sogenannten Community Spread, also wo, was, sich wie verbreitet. Darum ist es schwierig zu sagen.
So etwas in einer Tracing-App gibt es nicht in Amerika?
Ja, das ist nicht einmal ein Thema da. Nicht einmal, also das Land vom Silicon Valley, wo ja eigentlich, ja, technisch wäre das kein Problem, oder? Aber das ist da wirklich nicht einmal ein Thema. Man ist da so hinten drin. Ich glaube, die Vizedirektorin von der Gesundheitsbehörde CDC hat diese Woche gesagt, eben, der Virus ist jetzt schon so stark ausbreitet, der ist eigentlich nicht mehr unter Kontrolle zu kriegen. Und bis es da irgendwelche Tracing-Apps gibt, ich weiss nicht, wann das sein wird. Sicher nicht in den nächsten Monaten.
Was macht eigentlich Donald Trump jetzt während dieser Situation? Also das Letzte, was man von ihm zum Virus gehört hat, ist, dass er seinen Leuten sagt, man soll weniger testen, dann haben wir auch weniger Fälle. Bestechende Logik. Was ist seither passiert? Was macht er?
Ja, er macht nicht viel. Er hat irgendwie aufgegeben, er will mit dem nichts mehr zu tun haben. Er hat ja schon vorzeitig den Sieg ausgerufen gehabt, nur noch von der Öffnung von der Wirtschaft geredet. Er hat wieder mit seinem Wahlkampf angefangen, als wäre nichts passiert.
Er guckt aber nicht mehr an die Sitzungen von der Taskforce, oder?
Ich glaube, selber ist er ja nie gegangen. Aber das stimmt, also die Briefings, ja, die so lange geht, jeden Tag, die haben wir schon lange abgeschafft. Es gibt in seinem Umfeld Berater, wo ihm auch sagen, du red lieber nicht über die gesundheitlichen Aspekte, red nur über die Wirtschaft, das ist das, was dir noch am meisten nützt. Und nicht, dass sich der Trump je an seine Berater hält, aber das ist scheinbar auch, also das ist offenbar auch seine Strategie. Und man hat jetzt einfach gesehen, das ist eine ziemlich kurzsichtige Haltung gewesen, weil eben, das Virus ist nicht weg, im Gegenteil. Und solange das Virus so grassiert, wird sich auch die Wirtschaft nicht in dem Maß erholen, wie er sich das erhofft.
Komm, wir hören mal, was Joe Biden dazu sagt, zum Verhalten von Trump.
Remember, back in March, when I called and he called, we talked about the need to act like we were at war with the virus. He called himself a wartime president. Remember when he exhorted the nation to sacrifice together and, quote, in the face of this inevitable and invisible enemy. What happened? Now it's almost July, and it seems like our wartime president has surrendered, waved the right flag, what white flag, and left the battlefield. Today we're facing a series.
Ja, das war Joe Biden, der in typischer Holprigkeit und mit drei Versprechern daran erinnert hat, dass sich der Trump ja im Frühling zum Kriegspräsident aufgerufen hat, aber jetzt die weiße Fahne schwenkt. Und ja, egal, was man jetzt von Biden hält, das finde ich, trifft es ziemlich gut. Das ist genau das, was passiert ist.
Warum sieht man den Trump nie mit Maske? Es ist ein bisschen wie Alain Berset, den haben wir auch noch nie mit Maske gesehen. Ist es ein bisschen Eitelkeit vielleicht?
Er hat ja mal am Anfang gesagt, er finde, er sieht lächerlich aus mit einer Maske und dann würde die Medien quasi verhöhnen, wenn er eine Maske trägt. Also jetzt in den letzten Tagen ist aber schon etwas Interessantes passiert. Also viele Republikaner, also fast alle führenden Republikaner von Mike Pence über Mitch McConnell, den Senatsführer, bis zu ganz vielen Senatoren und Abgeordneten, haben jetzt wirklich angefangen, Masken zu tragen und ihm auch gesagt, mehr oder weniger. Also ein Senator hat das gestern in der Anhörung mit dem Fauci gesagt, er soll doch auch eine tragen, weil es gibt wahrscheinlich keinen Präsidenten, der so loyale Anhänger hat oder, und wo wirklich alles fressen, was er sagt. Und wenn er eine Maske anzieht, dann hat es wahrscheinlich tatsächlich eine gewisse Signalwirkung. Aber ja, man weiss ja von Trump auch, dass wenn er etwas hasst, dann ist es, wenn er das Gefühl hat, dass er zu etwas gedrängt wird, was er nicht will. Und wahrscheinlich nützt das genau nichts, die Aufrufe.
Was man jetzt ja sieht in der vergangenen Woche, aber das Bild hat sich jetzt auch ein bisschen verfestigen, in den Umfragen, in den entscheidenden Staaten, in denen, wo er vor 4 Jahren knapp gegen Hillary Clinton gewonnen hat, liegt der Trump so weit zurück, wie glaube noch nie ein Präsident, der amtierend war, gegenüber seinem Herausforderer zurückgelegen ist. Kann man heute schon sagen, hey, der Abstand ist so gross, das ist jetzt eigentlich gewesen.
Das nicht, aber er ist schon auf bestem Weg dazu, im Moment die Wahl zu verlieren. Also man kann das im Grossen sehen und dann ein bisschen im Kleineren. Also das grosse Bild ist das, dass die Grundstimmung im Land wirklich düster ist. Jetzt gestern ist eine Pew-Umfrage rausgekommen, die das ein bisschen angeschaut hat.
66, was für eine Umfrage, sorry?
Vom Pew-Institut, das okay. Ist so eins von den beste Umfrageinstitut, das wirklich gutes Zeug macht. Und 66% der Amerikaner haben dort gesagt, sie hätten Angst. 71% sagen, sie seien hässig, wütend. 87% sind unzufrieden mit dem Zustand des Landes und in der Richtung, wo es geht. Und das sind nicht, so gibt man als Präsident eigentlich keine Wiederwahl. Und dann kommt, wenn man die genauen Wählergruppen anschaut, wo er auch braucht, dort hat er wirklich Unterstützung verloren. Also Beweise ohne Ausbildung, sogar bei Evangelikalen, oder? Die finden ihn in der Mehrheit immer noch gut, aber er ist dort am Bröckeln und auch bei Senioren, oder? Wo ja notabene von dem ganzen Corona-Zeug am meisten betroffen sind. Dort ist er auch am Verlieren. Und wenn jetzt nicht irgendwie noch etwas passiert, aber es ist noch lang, 4 Monate ist eine lange Zeit, aber im Moment ist er auf dem Weg dazu zu verlieren.
Wie reagiert er darauf, auf die Nachrichten und auf die schlechten Umfragewerte?
Hässig, noch hässiger als sonst. Ich glaube, was er macht und was er versucht, ist ein bisschen den Kulturkampf anzuheizen, der im Gang ist rund um die Antirassismus-Proteste. Das ist etwas, wo er sich mit voller Wucht reinstürzt. Also eben die Debatte um Symbolstatuen von den konföderierten Helden, die da überall im Land herkommen. Und er macht das symbolisch, oder? Er verbreitet Fahndungsfotos auf Twitter von Leuten, die irgendwelche Statuen beschmiert haben. Er hat jetzt angekündigt, sein Veto oder droht damit, sein Veto einzulegen gegen das gesamte Verteidigungsbudget, weil dort möglicherweise ein Zusatzgesetz dran gehängt wird, das dann die Umbenennung von so Militärbasen verlangt, oder? Die nach konföderierten Helden benannt sind. Das ist etwas, was auch Republikaner inzwischen befürworten, aber der Trump glaubt in dem, das hat er mit dem quasi so ein Thema gefunden, wo sich für ihn lohnt, wenn er da dagegen haltet. Ich weiss nicht, ob das funktioniert. Das ist halt wirklich ein Kalkül, wo davon ausgeht, dass ganz viele Leute die Proteste und für das, was die Proteste stehen, nicht mittragen. Und das wiederum ist nicht unbedingt das, was man da spürt, ehrlich gesagt, und auch in den Umfragen sich niederschlägt, wo eine grosse Mehrheit für die Proteste zeigen.
Es ist schon verrückt, wenn man sieht, wie fest er auf so etwas reagiert und gleichzeitig wie wenig er reagiert, wenn etwas bekannt wird, wie die Geschichte mit den Russen, die im Afghanistan-Konflikt Kopfgeld auf amerikanische Soldaten ausgeschrieben haben und auch gezahlt haben. Hat er irgendetwas zu dem gesagt? Das ist ja ein Wahnsinn, oder?
Eigentlich schon, ja. Jetzt kommt eben noch das dazu, eigentlich zu allem an. Er sagt zu dem nicht viel. Er sagt, es sei Fake News, es sei anonyme Geheimdienst-Informationen, die über die Medien rausgebracht worden sind, was ja stimmt, oder? Die Frage ist, also die Tatsache ist, man weiss natürlich tatsächlich nicht, wie immer bei so Geheimdienst-Sachen, was ist wirklich genau wie gewesen. Aber nach allem, was man jetzt weiss, über die Kopfgeldaffäre, gibt's, finde ich, eigentlich nur zwei Erklärungen. Entweder er hat wirklich nicht davon gewusst, von dem Plan oder von dem quasi, ja, von dem, was die Russen gemacht haben. Das wäre ein erschütterndes Zeugnis für die Art und Weise, wie das Weiße Haus funktioniert, wie seine Berater funktionieren, wenn sie ihn über das nicht informieren, wie sie, warum auch immer, wie sie vielleicht Angst haben, das passt ihm nicht, weil es irgendwie zu dem Russland-Thema gehört. Das ist die eine Erklärung. Und die andere ist halt ein bisschen bösartiger, oder? Dass er es schon gewusst hat, dass er es schon mitbekommen hat, dass er aber aus seiner gewohnten Liebesdienerei gegenüber dem Putin eigentlich nicht wollte handeln. Das weiss man nicht wirklich im Moment. Aber ja, Tatsache ist, es ist eigentlich ein riesen Skandal. Einer, der jetzt aber in dieser Fülle von Skandal und nicht nur Skandal, sondern auch Krisen vielleicht nicht unbedingt einmal die grösste ist.
Krisenberichterstattung machst du da? Allen haben wir über alles geschwätzt?
Sicher nicht.
Wir hören uns bald wieder. Nächste Woche sind noch mal unsere Kollegen dran, der Martin Kilian und der Christoph Münger. Dann gibt es eine kurze Pause, Sommerpause, Corona-Pause, hoffentlich, vielleicht. Und dann hören wir es nachher wieder. Das war's gsi. Eine weitere Folge von Entscheidung 2020 im Podcast von Tamedia zu den Wahlen in den USA. Mein Name ist Philipp Loser. Ich habe geschwätzt mit Alan Cassidy, dem USA-Korrespondent von Tamedia. Wenn ihr Fragen habt, schreibt uns philipp.loser@tagesanzeiger.ch oder alan.cassidy@tamedia.ch. Abonniert uns. Bis bald. Ciao zusammen.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer von der Entscheidung 2020. Mein Name ist Raffaella Bierer. Ich mache mit anderen Mitgliedern von der Tamedia Inlandredaktion den Polit-Podcast Politbüro. Wenn ihr euch also nicht nur für die amerikanische, sondern auch für die Schweizer Politik interessiert, dann hört doch einmal rein. Ihr findet uns überall dort, wo man Podcasts findet.